SRF 2 Kultur.
Reflexe mit der letzten Theaterkritikerrunde in diesem Jahr. Dazu begrüße ich Karl Linder und Alfred Schlierger. Mein Name ist Dagmar Walser. Und wir schauen heute nach Bern und nach Basel. Wir besprechen einen modernen Klassiker und ein zeitgenössisches Theaterstück. In Bern kam vor kurzem von der deutschen Autorin Felicia Zeller X Freunde auf die Bühne. Ist schon jetzt eines der erfolgreichsten neuen Theaterstücke dieses Jahres. Und in Basel hatte letztes Wochenende eine Adaption von Friedrich Dürrenmatts Kriminalroman Der Richter und sein Henker Premiere. Lassen Sie uns mit dieser Inszenierung anfangen. Der Richter und sein Henker, ich habe es einen modernen Klassiker genannt, ist bekannt, ist Schullektüre. Anfang der 50er Jahre geschrieben, gibt es davon verschiedene filmische Umsetzungen auch. Die bekannteste vielleicht die aus den 70er Jahren von Maximilian Schell, aber es gibt zum Beispiel auch einen Comic auf der Grundlage dieses Romans. Karl Linder, zur Erinnerung, worum geht's in diesem Kriminalroman?
Ja, ich werde versuchen, das kurz zu halten, obwohl das nicht ganz einfach ist, denn dieser klassische Kriminalroman von Friedrich Dürrenmatt hat eine sehr komplizierte Bauweise. Also es ist nicht ganz einfach, das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich probiere es mal. Also es geht um den alten Berner Polizeikommissär, oder ich sage Kommissar, Berlach, dessen bester Mitarbeiter eines Tages am Bielersee tot aufgefunden wird. Der Schmied heißt er. Berlach selbst ist todkrank. Er weiß, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat. Und er hat eine Wette einzulösen, und zwar mit einem gewissen Gastmann, einem Lobbyist und Krimineller, mit dem ihn eine lange Geschichte verbindet. Die beiden haben zusammen in Konstantinopel gearbeitet und damals hat Gastmann gesagt, er werde einen Mord begehen, den Berlach ihm nicht würde nachweisen können. Und das passiert auch tatsächlich. Und jetzt ist es so, dass diese Leiche von Schmied in der Nähe vom Haus von Gastmann gefunden wird und Berlach wittert seine Chance. Er weiß, wer diesen Gastmann umgebracht hat, nämlich ein junger, ehrgeiziger Polizeiangestellter, der Chanz heißt. Und er setzt nun diesen Chanz darauf an, Gastmann quasi zu überführen.
Eine Strategie eigentlich.
Eine Strategie, genau. Wie gesagt, man merkt, es ist wirklich kompliziert. Auf jeden Fall, Schluss der Geschichte, da erfährt man dann eigentlich erst, was wirklich Sache ist, nämlich, dass Berlach zu jedem Zeitpunkt gewusst hat, dass Chance der Mörder ist und er überführt ihn, worauf er sich das Leben nimmt.
Und was macht nun oder was interessiert Barbara Weber, die Regisseurin an dieser komplexen Geschichte, Alfred Schlierger?
Ich hatte den Eindruck, sie will ein leicht lesbares Erzähltheater auf die Bühne bringen.
Also nicht den Krimi?
Nicht unbedingt den Krimi, sondern quasi das Gedankenexperiment, das darin auch versteckt ist, und zwar gleichzeitig mit deutlichen Signalen arbeitend. Ich finde, es ist sowohl der Bühnenraum als auch die Figuren sind so mit deutlichen oder fast überdeutlichen Signalen ausgestattet.
Machen Sie mal ein Beispiel.
Also die Bühne. Ich habe mich fast mehr interessiert für das, was über der Bühne kreist. Da ist so ein Gestirn, es ist wahrscheinlich der Mond, da ist eine Kuh an einem Fleischerhaken und im Verlauf des Stückes ist dann auch der Nationalrat von Schwendi dort aufgehängt, der ein Lobbyist ist, der für den Waffenhändler Gastmann sich einsetzt. Und das ist natürlich eine Konstellation, die extrem dürrenmattisch ist und wo ich auch überzeugt bin, dass das Dürrenmatt sehr gefallen hätte, dass das so über der Bühne schwebt. Weitere Signale: General Gieser in einer überlebensgroßen Porträtierung auf der einen Seite, die Figuren, Berlach ist der Hosenträger-Typ in Manchester, Gastmann ist eine etwas schmierige Figur zwischen Künstler und Gauner und der Chance ist so der übereifrige Ehrgeizling. Das sieht man alles innerhalb von der ersten Minute und das ist auch etwas das Problem.
Was sieht man denn die restlichen, wie lange dauert der Abend, 1,5 Stunden? Ja. Was sieht man denn die restliche Zeit? Sie haben gesagt, Erzähltheater, Sie haben nun davon geredet, dass es einerseits eine komplexe Geschichte zu erzählen gibt, andererseits mit deutlichen Signalen, so die Grundstimmung schon erwähnt wird. Was passiert auf der Bühne, was wird da gespielt?
Also man sieht eigentlich nicht den Krimi, weil Barbara Weber setzt diese wichtige Szene, also dieser wichtige Moment, wo Gastmann und Berlach sich da in Konstantinopel, glaube ich, reichlich angekneipt irgendwie diese Wette überreichen, die stellt sie der ganzen Geschichte voran, also so wie ein Prolog. Und zwar mit den alten, in Anführungszeichen, Männern oder alten Figuren. Also es ist nicht in dem Sinn der Krimi, der nacherzählt wird. Das hat etwas damit zu tun, dass immer alles gleichzeitig da ist. Also in der Geschichte gibt es ja diese Dimension von etwa 30 Jahren. Und das findet ja auf der Bühne parallel statt. Also es ist eigentlich, wird einerseits die Überführung von Chance, die wird erzählt, und gleichzeitig wird aber auch all das erzählt, was Dürrenmatt im Buch erzählt. Also es gibt auch sehr viele Erzählpassagen, wo der Dichter, der ja auch vorkommt in dieser Geschichte, mit seinem kleinen Mikrofon diese zum Teil sehr schönen Landschaftsbeschreibungen, eben den Mond, den Sie erwähnt haben, wie der da auf dem Bielersee glitzert, wie das aufgefangen wird.
Die Vorlage musste ja auch umgesetzt werden. Was ist, wir haben es gesagt, ein Kriminalroman, also kein Theaterstück, was eben in szenische Elemente und Erzählerstimmen umgefangen ist. Diese Wette, die Barbara Weber und ihr Team vorsetzt, das ist eigentlich eine Änderung zur Vorlage.
Ist eine Änderung, die aber nicht nur Barbara Weber eingefallen ist, sondern das ist schon Maximilian Schell, lässt seinen Film so beginnen. Ich habe den inzwischen nicht mehr geschaut, aber ich habe ihn so in Erinnerung, dass ich den Spannungsabfall dadurch im Film nicht so empfunden habe wie jetzt im Theater. Weiß auch nicht genau, warum das so ist. Irgendwie finde ich, also als ich die Bühne gesehen habe, war ich fasziniert und muss sagen, im Verlauf des Abends verliert diese Faszination, obwohl ich finde, die machen alles, was man so im Bereich des Erzähltheaters machen kann. Sie schneiden die Szenen schnell ineinander, die Figuren sind bewegt unterwegs. Es ist eigentlich vom Konzept her, könnte man sagen, das kann nicht langweilig werden. Und dennoch bin ich sehr sediert aus dem Theater gegangen.
Woran liegt's?
Gute
Frage. Da hoffe ich, dass wir da dem etwas näher kommen. Ich fand die Schauspieler ansprechend, nicht überwältigend. Also es ist wahrscheinlich, das Geheimnis fehlt. Und ich habe mir überlegt, dass ich habe den Text nochmals gelesen, der ja wohl bekannt ist und einer der meistgelesenen Schullektüren, wie Sie schon gesagt haben. Aber ich habe einerseits die Atmosphäre, die er in diesem eigentlich sehr konstruierten Konzept drin entwickelt, finde ich stark. Ich finde auch das Element der 50er Jahre, das im Buch ganz stark ist, nicht veraltet. Ich glaube, vor einer Woche hat das Parlament bei uns über die Waffenexportgesetze diskutiert, die erleichtert werden sollen, damit Arbeitsplätze in der Schweiz geschaffen und erhalten werden können. Also eigentlich die Probleme sind immer noch da. Der Text ist nicht veraltet. Ich glaube, dass das eine ist das Geheimnis, das verloren geht, und das andere ist, dass ich beim Lesen hatte ich immer das Gefühl, das ist unglaublich raffiniert gemacht, wie Berlach scheinbar den Vorgang verlangsamt. Er macht ja nichts und gleichzeitig beschleunigt er dadurch die Überführung von Chance. Und das finde ich grandios. Also quasi Beschleunigung durch Verlangsamung. Und das war beim Lesen ein ständiger Genuss. Und auf der Bühne ist mir das verloren gegangen.
Ich glaube, das lässt sich aber auch tatsächlich fast nicht auf die Bühne bringen. Und da finde ich jetzt den Raum, den Sie vorhin angesprochen haben, eigentlich fast hinderlich, obwohl der so viel hergibt. Jetzt auf den ersten Blick. Also ich saß in der ersten Reihe und habe ganz viel aufgeschrieben, was man da alles sieht. Neben den Dingen, die Sie bereits erwähnt haben, gibt es da ja eine kleine Schriftstellerbude. Hinten gibt es einen riesigen Spiegel. Auf dem Boden sind so wie Straßen mit so Malerbandstraßen aufgeklebt. Türen, also Türrahmen, werden verschoben. Also jede Menge Assoziationsflächen. Und da drin bewegen sich nun diese, was sind es, glaube ich, 12 Schauspielerinnen und Schauspieler in einem nicht unbedingt schnellen Tempo, aber doch so schnell, dass man sich immer wieder neu situieren muss. Und diese Leistung zu erbringen, also aus der Perspektive, die ich jetzt hatte, das ist mir schlecht nicht gelungen. Also ich habe tatsächlich den Faden verloren, sage ich jetzt mal, auch den Faden von der Geschichte. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mir hier jetzt erzählt werden soll, obwohl ich ja weiß, wie die Geschichte geht.
Ich glaube, Perspektive ist ein wichtiges Stichwort. Ich habe die Inszenierung auch gesehen und ich habe sie vom Balkon ausgesehen, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, dass es ein Glück ist, weil für mich war die Assoziation von Lars von Triers Film Dogville von Anfang an klar, eben mit dieser aufgemalten Kreuzung, mit diesen Versatzstücken von Räumen, die auch immer wieder verschoben wurden und wo dann eben diese parallelen Erzählweisen, Erzählstücke in der transparenten Bühnenrealität eigentlich sehr gut zusammengekommen sind.
Ich habe das auch aus dem Parkett zweiter Reihe zwar in Ansätzen wahrgenommen, aber ich habe nicht das Gefühl entwickelt, da wird in dieser Konsequenz wie bei Dogville damit gespielt und damit eine konsequente Verfremdung und quasi eine reflexive Distanz hergestellt, sondern es ist eigentlich zu einem großen Teil ist es etwas ironisch gebrochenes Illusionstheater, das hier gemacht wird. Wir sollen das immer glauben.
Und die Ironie, ich bin jetzt froh, dass Sie die ansprechen. Ich habe mir noch überlegt, diese Faszination an diesem Text, der ja wirklich einfach so geschickt gemacht ist und gebaut. Und wenn man den zum ersten Mal liest, kommt man nie auf den Gedanken. Jetzt beispielsweise die Szene, der Berlach wird ja angefallen, beispielsweise von diesem Bluthund, den Gastmann hat. Und man sieht dann auf der Bühne, wie der den Mantel auszieht und der hat darunter so ein Polster. Also der wusste um diesen Hund, der hat diesen Hund auch abknallen lassen, damit er dann das Beweismaterial hat. Also all diese Dinge, die beim Lesen so additiv dazukommen und die ja aus der Sicht des Autors, den man ja auch immer noch dabei hat, auch durchaus so wie einen ironischen Effekt haben. Wenn man das jetzt noch ironisch zitiert auf der Bühne, dann gibt es so wie eine Implosion eigentlich, also dass es dann so wie flach liegt eigentlich.
Das ist so. Es ist ein doppelt gemoppelt häufig, das die Spannung rausnimmt und auch den Witz teilweise. Ein seltsames Phänomen, ja.
Und trotzdem muss ich sagen, dieses Dämonische teilweise, und das bezieht sich jetzt wiederum sehr auf den Raum und auch auf den Einsatz der Musik von Michael Haves, wie er mit dieser Musik einsprengselt, zum Teil auch störend, wo man so denkt, verpasst er jetzt den Einsatz eigentlich? Oder was ist so ein Störfaktor? Dieses Dämonische, das gibt's doch immer wieder so, dass man sich diesen Raum anschaut und denkt, ui, da läuft etwas, glaube ich, ziemlich schief.
Der Richter und sein Henker, also am Theater Basel, ab nächster Woche steht er dort wieder auf dem Spielplan. Reflexe mit einer Theaterkritikerrunde und Karl Linder und Alfred Schlienger. Und wir schauen nun noch nach Bern. Dort kam vor kurzem ein neues Stück von Felicia Zeller auf die Bühne. Felicia Zeller ist Anfang 40. Sie ist eine der meistgespielten deutschen Autorinnen derzeit und ihr Stück X Freunde wurde auch schon ausgezeichnet als Stück des Jahres 2013 etwa in der Kritikerumfrage des Fachblatts Theater Heute. In Bern hat nun das Stück die Schweizer Erstaufführung erlebt. Inszeniert hat Jan-Stefan Schmieding. Es geht darin um drei langjährige Freunde. Peter Pilz, ein Künstler in einer Schaffenskrise, der an der letzten Skulptur für seine Serie X Freunde fast zugrunde geht, Anne Holz, die in der Werbeindustrie arbeitet und sich gerade selbstständig gemacht hat, und ihren Mann Holger Holz, einstmal ein berühmter Koch, der wegen eines Lebensmittelskandals seine Stelle verloren hat und nun arbeitslos ist. Alfred Schlienger, was treibt diese Figuren um?
Es ist eine sehr dichte Konstellation, die Felicia Zeller hier auf die Bühne bringt. Ich finde das schon bewundernswert. Ich habe den Text extrem gern gelesen. Das ist einerseits ein Paar, der Koch und die Werbeagentur-Chefin, oder die sich jetzt daran ist, sich selbstständig zu machen. Das ist ein Paar und der Bildhauer und der Holger sind beste Freunde. Und es ist in dieser engen Konstellation, die einerseits vom Beziehungsgeflecht her spannend ist, andererseits auch von den Berufen. Also das eine ist eine Agenturchefin, die macht sich selbstständig mit einem Private-Aid-Konzept, das das Ziel hat, ein Anti-Gleichgültigkeitskonzept in die Welt zu setzen. Das ist eine soziale Utopie, die die vertreten. Und die wollen etwas erreichen, sie will etwas erreichen zur Verbesserung der Welt, nimmt aber alle Verhaltensweisen, die sie aus der Werbeagentur gelernt hat und wo sie darunter gelitten hat, nimmt sie bruchlos mit. Und bleibt im gleichen Hamsterradstress drin befangen. Das gilt eigentlich für alle drei Figuren, dass sie sich nur über ihre Arbeit definieren. Beim Bildhauer ist es das Gleiche, Sie haben schon angedeutet, die sind alle in einer Sinnkrise. Der hat eine Schaffenskrise, weil er nicht weiß, wie er diese Serie zu Ende bringen will mit seinem Ex-Freund. Das ist ja auch endlos. Und der dritte, haben sie auch gesagt, der Koch, der da vergiftete Shrimps aufgetischt hat und da sind Leute gestorben und er muss den Laden dicht machen und 20 Leute entlassen. Kunst, Kochen, helfen. Also das eine ist lebensnotwendig, dass wir kochen und essen. Das andere ist ein schönes Beigemüse, die Kunst, die wir uns hier und da leisten. Und das dritte, das Helfen, das ist so diese Mitmenschlichkeit, die wir eigentlich wollen. Und alles geht vor die Hunde bei diesen drei Figuren.
Ist es denn eine Farce auf unsere neue, moderne Arbeitswelt?
Ja, man kann das schon so
lesen. Eine bestimmte Generation vielleicht auch?
Ja, das wird auch ganz deutlich an der Sprache, die die drei sprechen. Die sind ja alle so Anfang, Mitte 40. Die reden eine sehr artifizielle Sprache, die auf den ersten, also so im ersten Moment denkt man, ah ja, die reden ja, wie man heute spricht, wie man auch heute in der Werbung spricht und in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Also die sind extrem fix mit diesem Vokabular. Sie können aber leider nicht so schnell sprechen, wie sie denken. Also das überschlägt sich dauernd, was dann jetzt gerade im Fall des mit dem lustigen Namen Peter Pilz. Ist ja auch schön, dass die Pilz und Holz heißen. Also das ist ja die letzte Verbundenheit zur Natur, ist irgendwie ihre Nachnamen. Führt dazu, dass er total abgehackte Sätze macht. Also Sätze werden nicht zu Ende gesprochen. Es ist eine unglaubliche Ironie, also eigentlich ein bissigster Sarkasmus, auch in der Eigenreflexion. Also die Figuren sprechen ja eigentlich auch sehr selten zusammen, sondern alles eigentlich kategorisch nach vorn. Es gibt diesen schönen Satz, was soll das hier eigentlich werden, ein Dialog? Also das ist so quasi das letzte Zitat, was im Theater noch möglich wäre. Ja, das ist eine Farce, ganz bestimmt.
Also ein Sprechen in Slogans, in Wiederholungstäter setzen.
Ja, und indem, dass man etwas denkt, es auch schon widerlegen und die mögliche Kritik daran oder die Eigenkritik, die kommt auch, also es ist eigentlich gar nicht möglich, eine einfache Botschaft zu senden. Es gibt dieses wunderschöne Beispiel, als Anne Holz versucht, den Satz zu sagen, ich möchte die Welt retten. Das kriegt sie ja nicht über die Lippen. Sie muss fünfmal ansetzen und die Musik gibt ihr immer wieder so einen anderen Teppich darunter, ein bisschen weichgespült und es kommt nicht gut heraus. Also sie kann diesen Satz nicht sagen und er wird auch nicht rezipiert. Als sie es dann endlich rauskriegt, gibt es Gelächter im Publikum. Und das nimmt sie auch gleich wieder auf und sagt, na prima.
Das war kalkuliert.
Ja, natürlich.
Was passiert denn auf der Bühne? Haben Sie die Sprache beschrieben? Wir kennen die Geschichte ein bisschen. Sie haben auch gesagt, dass die eigentlich nicht miteinander reden oder über etwas reden, sondern Text abgeben.
Es sind Statement-Menschen. Da werden permanent Statements abgegeben, die ständig durchbrochen werden mit Einschüben, die sie dann manchmal chorisch sprechen. Und dennoch ist es kein Metatext in dem Sinn. Ich finde, er ist extrem realitätsgesättigt und gleichzeitig überhöht. Also ich finde zum Beispiel, es ist kein Jelinek-Text. Er hat nicht diese totale Künstlichkeit, sondern es ist so etwas, das auf einer Schiefebene herumwackelt. Also solche Sätze hört man im Tram, solche Sätze höre ich, wenn ich im Restaurant sitze und die Nebentische zu mir herüberschallen. Das hat einen hohen Grad an Realitätssättigung und quasi das Groteske oder Absurde dabei entsteht durch die Konstruktion, wie es ineinander verschachtelt ist und wie die aneinander vorbeireden. Es kommt nicht zu einer Kommunikation. Sie haben das schöne Beispiel genannt. Das ist wirklich, das wäre die Katastrophe, ist, wenn ein Dialog zustande käme.
Was macht einen solchen Text denn fürs Theater so attraktiv? Ich glaube, dieses Stück ist dieses Jahr schon 8-mal auf die Bühne gekommen. Das ist wirklich eine Ausnahme für ein Gegenwartsstück. Sie haben gesagt, es analysiert die Gesellschaft, es ist eine Farce, es stellt auch eine Generation aus. Felicia Zeller nennt das ja auch die Generation Beißschiene. Also das sind die Leute, die in der Nacht mit den Zähnen knirschen, was wahrscheinlich auch auf Stress oder Unverdautes zurückzuführen ist. Was macht diesen Text interessant fürs Theater und vor allem, wie wird er in Bern umgesetzt? Wie geht man mit so einem Text um?
Ich war extrem gespannt. Ich habe den Text sehr gern gelesen. Und die Erfahrung beim Lesen von Theatertexten ist ja, dass einem Bilder in den Sinn kommen. Und bei diesem, muss ich zugeben, sind mir keine Bilder in den Sinn gekommen. Ich habe diese Figuren gesehen in ihrer Gehetztheit, aber ich hatte selber jetzt keine eigenen großen Fantasien, wie ich das umsetzen möchte oder wie ich das umgesetzt sehen möchte. Und Die Regie in Bern macht das so, dass sie das Ganze in eine TV-Show quasi einbaut. Showtreppe, die drei Figuren im Smoking mit Fliege, das kleine enge Schwarze. Und die machen eine gemeinsame Show aus dem Text. Und dort sehe ich eine Schwierigkeit. Die haben eigentlich keine Gemeinsamkeit. Ich meine, der Holger macht Selbstmord, weil er aus diesem Konzept als Arbeitsloser rausfällt und weil seine Frau, auch eine schöne Umkehrung des Rollenmusters, er hockt zu Hause und wartet, dass die Frau und kocht für sie und wartet, dass er mal irgend so etwas wie Zuwendung erfährt. Und das spielt alles keine Rolle. Und die machen jetzt in Bern im Theater, machen sie eine gemeinsame Show, auch mit so kleinen Choreografien links und rechts, so wie Spieldosenfiguren, die manchmal Slow Motion und manchmal so ruckzuck ihre Verzweiflung ausagieren. Aber es ist eine gemeinsam inszenierte Show. Und wenn ich eine Assoziation gehabt hätte, dann wäre für mich das aneinander vorbei agieren dieser Figuren. Fragen Sie mich nicht, ich muss zum Glück die Regie nicht machen. Ich habe einfach gesagt, der Text ist toll, er ist wahrscheinlich nicht so leicht umzusetzen. Man müsste die anderen 8 Inszenierungen sehen.
Ja, ich schließe mich dem an. Also ich hatte am Anfang ziemlich Spaß an diesem doch seltsamen Setting in dieser Wiedmarhalle 2, die ja wirklich begrenzt ist auch, wo man jetzt auch nicht die großen Theaterbilder reinstellen kann.
Es ist eine kleine Bühne. Also die Studiobühne.
Ich hatte ziemlichen Spaß an der Kraft, wie die da auftreten und sich etablieren als Figuren. Es fällt dann aber genau da, wo wie Sie es beschrieben haben, da wo so deutlich wird, wie die aneinander vorbeireden, fällt es eigentlich fast ein bisschen in sich zusammen. Dann. Mhm. Also da, wo eigentlich der Sprengstoff wäre. Und ein Gedanken, den ich hatte, wenn das tatsächlich eine Show ist, eine gemeinsame, wo sie sich ja auch präsentieren mit ihrer schwierigen Selbstzustandsbeschreibung, dann müssten sie ja eigentlich auch abtreten können. Und sie treten ja auch immer wieder ab hinter diesen rosa glitzernden Vorhang, aber sie kommen ja immer wieder zurück. Mhm. Und was ich erst hinterher beim Nachdenken so realisiert habe, der DJ, der da links irgendwo an der Bühne sitzt und mit Musikzitaten die ganze Geschichte sprengt, der ist eigentlich Master of the Ceremony. Also das ist eigentlich der die so wie am Laufen hält. Also das Bild mit der Musikdose finde ich eigentlich sehr passend, dass die Figürchen eben eigentlich nicht runter können von ihrem Teller. Mhm. Mhm.
Wie kommt man denn raus? Sie haben den Selbstmord angesprochen von Holger Holz, gleichzeitig dieses Spiel von alle sind Performer, sind Darsteller, sind Leistungssüchtige irgendwie. Kriegt man eine Geschichte mit einem Schluss? Kommt man mit einer Gesellschaftsanalyse aus der Inszenierung raus?
Das finde ich jetzt einen etwas hohen Anspruch. Nein, ich finde ja auch nicht, dass es eine Geschichte ist, die erzählt wird, sondern es wird ein Zustand beschrieben. Und ich finde, die Zustandsbeschreibung hat sehr viel mit unserer Realität zu tun. Ich knirsche nachts auch mit den Zähnen. Und ich kenne auch viele Leute, die quasi aus diesem Hamsterrad nicht so leicht herauskommen. Ich saß vor dem Theater in einem Berner Restaurant noch kurz zum Nachtessen. Und weiß, so viele Leute sind 3 an meinen Tisch gekommen. Das waren Leute Ende 20, Anfangs 30 herum. Die haben auch alle über ihre berufliche Situation gesprochen. Das war nicht sarkastisch, das war nicht absurd, sondern es war realitätsgesättigt. Ohne diese Übersteigerung, aber das hat etwas zu tun mit was machen heute junge Leute? Einer hat sich beworben für eine Assistenzprofessur, die er nicht bekommen hat. Eine andere war quasi bei der Gleichstellungsbüro angestellt und findet das dort nicht so toll. Also das ist eine Realität und die ist spannend und die ist hier in einer übersteigenden Art und Weise gezeigt, die eigentlich nahe geht. Es ist mir dann im Theater wieder durch diese Übersteigerung, die ich als eine Verharmlosung empfunden habe, quasi wieder weggerutscht.
Ja, das mit dem Nahegehen, das habe ich auch so erlebt. Also dieses Hamsterrad, was wir ja eingangs beschrieben haben, diese hohe Kompetenz, sich selber zu reflektieren und zu reflektieren, dass man in der Kacke sitzt eigentlich. Also die Frage, wann ist die Arbeit denn eigentlich zu Ende? Wenn man das weiterdenkt, landet man ja wirklich bei der Sinnfrage. Und die wird ja auch gestellt, wenn auch jetzt nicht so plump, aber ich hatte wirklich den Eindruck, ich bin eigentlich auch auf dieser Showtreppe da vorne. Ich stehe da auch, ich könnte auch meinen Satz dazu abliefern. Und es würde mir aber eigentlich nichts nützen. Also der Selbstmord von Holger da auf dieser Ferieninsel, der verpufft. Der hat keine Konsequenzen. Das ist tragisch eigentlich.
Felicia Zellers, X-Freunde, wird in der Widmerhalle in Bern gespielt. Das nächste Mal kommt die Inszenierung am 21. Dezember auf die Bühne. Und wir kommen schon zum Schluss dieser Kritikerrunde. Jetzt noch der Blick in Ihre Theateragenda, Karl Linder. Worauf freuen Sie sich als nächstes?
Ich freue mich auf den Musiktheaterabend «When I Die», «A Ghost Story with Music» des jungen Regisseurs Tom Lutz. Es geht um die wahre Geschichte der Londonerin Rosemary Brown, der eines Tages in den frühen 60er Jahren der Geist von Franz Liszt erschienen ist und sie bat, ihr einige Musikstücke diktieren zu dürfen. Und in der Folge empfängt diese Rosemary Brown dann einige Komponisten. Und aus den Partituren, die Rosemary Brown hinterlassen hat, entsteht nun ein abgründiger Theaterabend. Premiere ist am 12. Dezember in der Gessnerallee, Zürich.
Alfred Schlinger, Ihr Theatertipp für den Dezember.
Ich freue mich sehr auf Sebastian Nüblings neue Arbeit in Basel, wo er zurzeit am Proben ist. Die Klasse, bei uns ist das als Film gelaufen, Entre les Murs hieß er bei uns, ist ein Roman. Ein französischer Autor hat den geschrieben und der Film wurde in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Der zeigt eine Klasse in der Pariser Banlieue, multikulturell gemischt und ist ganz eng in diesem Klassenzimmer mit drei Kameras immer dabei. Eine grandios dichte, dokumentarisch gemachte Spielhandlung, die zeigt, was junge Menschen an dieser Schwelle zur Berufstätigkeit quasi für Probleme haben und wie unwichtig das Subjunktiv ist gegenüber dem, was sie eigentlich beschäftigt. Und dennoch müssen sie gewisse Qualitäten, Qualifikationen haben, um überhaupt in einen Beruf zu kommen. Jetzt macht Sebastian Nübling etwas mit einer Klasse aus der Schule für Brückenangebote. Das sind Schüler und Schülerinnen, die nach der obligatorischen Schulzeit keine Lehrstelle gefunden haben. Und die bekommen die Chance, in einem zusätzlichen Schuljahr quasi jetzt berufsfit zu werden. Und die proben seit dem Herbst als 16-, 17-Jährige dieses Stück und adaptieren es für schweizerische Verhältnisse. Da bin ich extrem gespannt, weil Nübling und junges Theater, das ist eine Qualitätsgarantie.
Beide Ihre Tipps klingen nach anspruchsvollen, interessanten Vorlagen. Wir werden sehen, was daraus wird. Herzlichen Dank Ihnen beiden, Alfred Schlinger, Karl Linder. Und das war die letzte Theaterkritikerrunde in diesem Jahr in Reflexe. Mein Name Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.